Ich weiß ganz genau, wenn nur 1000 Menschen, 110, ja sogar, wenn nur ein Ehrenmann im Staate Massachusetts, weil er keine Sklaven mehr halten will, nicht mehr an dieser Gemeinschaft teilhaben wollte und dafür ins Gefängnis gesperrt würde, es wäre das Ende der Sklaverei in Amerika. Denn es spielt keine Rolle, wie gering die Anfänge zu sein scheinen. Was einmal wohlgetan ist, ist für immer getan. Aber wir reden lieber darüber, wir sagen, das sei unsere Aufgabe. Im Dienst der Reform stehen Dutzende von Zeitungen, aber kein einziger Mensch. Wenn mein werter Nachbar, der Abgesandte des Staates, der, wie er sagt, seine Tage mit der Erörterung der Menschenrechte in der beratenden Versammlung zubringen möchte, einmal in Massachusetts gefangen säße, nicht irgendwo in Carolina bloß mit Gefängnis bedroht wäre, dann würden die Abgeordneten diesen Winter die Angelegenheit wohl nicht wieder links liegen lassen. Wohlgemerkt, hier in Massachusetts, jenem Staat, der so gerne seinem Bruderstaat die Sklaverei vorwirft, obgleich man als Streitgrund nicht mehr entdecken kann als den Mangel an Gastfreundschaft. Unter einer Regierung, die irgendjemanden unrechtmäßig einsperrt, ist das Gefängnis der angemessene Platz für einen gerechten Menschen. Der rechte Platz, der einzige, den Massachusetts seinen freieren und weniger kleinmütigen Geistern anzubieten hat, ist eben das Gefängnis, wo sie von Staates wegen ausgesetzt und ausgeschlossen werden, nachdem sie sich durch ihre Grundsätze schon selbst ausgeschlossen haben. Der entflohene Sklave, der mexikanische Kriegsgefangene auf Parole und der Indianer mit seinen Anklagen gegen das Unrecht, das man seiner Rasse zugefügt. Nur hier sollen sie ihn finden, im Gefängnis, auf diesem abgeschiedenen, aber freieren und ehrbareren Boden, wo der Staat jene hinbringt, die nicht mit ihm, sondern gegen ihn sind. Es ist das einzige Haus in einem Sklavenstaat, das ein freier Mann in Ehren bewohnen kann. Vielleicht glauben manche, dass sie dort ihren Einfluss verlieren, dass ihre Stimme das Ohr des Staates nicht mehr erreicht. Sie glauben, dass ihre Feindschaft innerhalb dieser Mauern unwirksam wäre. Aber sie wissen nicht, um wie viel die Wahrheit stärker ist als der Irrtum und wie viel ausdrucksvoller und wirksamer sie die Ungerechtigkeit bekämpfen können, wenn sie sie nur ein bisschen an sich selbst erfahren haben. Lege in deine Stimme das ganze Gewicht. Wirf nicht nur einen Papierzettel, sondern deinen ganzen Einfluss in die Waagschale. Eine Minderheit ist machtlos, wenn sie sich der Mehrheit anpasst. Sie ist dann noch nicht einmal eine Minderheit. Unwiderstehlich aber ist sie, wenn sie ihr ganzes Gewicht einsetzt. Vor der Wahl, ob er alle anständigen Menschen im Gefängnis halten oder Krieg und Sklaverei aufgeben soll, wird der Staat mit seiner Antwort nicht zögern. Wenn 1000 Menschen dieses Jahr keine Steuern bezahlen würden, so wäre das keine brutale und blutige Maßnahme. Das wäre es nur, wenn sie sie zahlten und damit dem Staat erlaubten, Brutalitäten zu begehen und Blut zu vergießen. Das Erstere ist, was wir unter einer friedlichen Revolution verstehen, soweit sie möglich ist. Wenn nun aber, wie es geschehen ist, der Steuereinnehmer oder irgendein anderer Beamter mich fragt, was soll ich aber jetzt tun? So ist meine Antwort, wenn du wirklich etwas tun willst, dann gib dein Amt auf. Wenn einmal der Untertan den Gehorsam verweigert und der Beamte sein Amt niedergelegt hat, dann hat die Revolution ihr Ziel erreicht. Doch nehmt ruhig an, dass dabei auch Blut vergossen werden müsste. Wird denn nicht gewissermaßen Blut vergossen, wenn das Gewissen verletzt ist? Durch diese Wunde fließt das wahre Menschentum eines Mannes und seine Unsterblichkeit und er verblutet zu immerwährendem Tod. Heute sehe ich dieses Blut fließen. Ich habe gefunden, dass man den Gesetzesbrecher lieber einsperrt, anstatt seinen Besitz zu beschlagnahmen, obgleich sonst beides den Strafzweck erfüllt, weil diejenigen, welche am striktesten auf dem Recht bestehen und daher für einen verdorbenen Staat die größte Gefahr darstellen, sich meistens nicht viel Zeit zur Ansammlung von Eigentum genommen haben. Der Staat ist für solche Menschen nur von geringem Nutzen, selbst eine bescheidene Steuer wird da schon übertrieben scheinen, besonders wenn sie gezwungen sind, sie eigenhändig zu verdienen. Gäbe es jemanden, der gänzlich ohne Geld auskäme, sogar der Staat würde zögern, welches von ihm zu verlangen. Aber der Reiche hat sich, ohne dass ich besonders neidisch wäre, an die Institution verkauft, die ihn reich macht. Um es überspitzt auszudrücken, je mehr Geld, desto weniger Anstand. Denn das Geld tritt zwischen den Menschen und die gewünschten Gegenstände und es erwirbt sie an seiner Statt. So viel ist aber sicher, es war keine große Tugend, Geld zu erwerben. Geld lässt viele Fragen zur Ruhe kommen, die man sonst mit einer Steuer von Antworten belegt hätte. Die einzige neue Frage, die es aufwirft, ist, wie man es ausgeben soll. So wird dem Reichen der moralische Boden unter den Füßen weggezogen. Die Möglichkeiten des Lebens verringern sich in dem Maße, in dem die sogenannten Mittel anwachsen. Das Beste, was ein Reicher zur Pflege seiner Menschlichkeit tun kann, ist, die Wünsche zu verwirklichen, die er als armer Mensch gehegt hat. Christus wies die Häscher des Herodes zurecht, wie es ihnen zukam. »Zeiget mir einen Groschen«, sagte er, und einer zog einen Penny aus seiner Tasche. »Wenn ihr das Geld mit dem Bild des Kaisers benutzt, dem er Wert gegeben und das er in Umlauf gesetzt hat, also wenn ihr Menschen dieses Staates seid und gerne die Vorteile von des Kaisers Regierung genießt, dann zahlt ihm auch etwas von seinem Eigentum zurück, wenn er es verlangt. So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.« Und damit waren sie genauso schlau wie zuvor und wussten nicht, wem was zustand, weil sie es auch gar nicht wissen wollten.